fühlt es sich denn an, dem männlichen Blick irgendwie in gewisser Weise ausgeliefert zu sein oder ja irgendwie darauf angewiesen zu sein, vor diesem Blick zu bestehen? Also das ist ja für mich etwas, was keine große Rolle spielt. Also mir ist es ja wichtig, dass mich bestimmte Frauen attraktiv finden und ein Mann spielt da einfach keine besonders große Rolle.
Herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Wir sind Gunda Windmüller und Katja Berlin und sprechen über alle Themen rund ums Mittelalter. Und bevor es heute losgeht, erlaubt uns noch den Hinweis auf unser Steady-Abo-Modell. Dort bekommt ihr für nur 6 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr jeden Monat eine exklusive Folge von uns zu hören. Außerdem habt ihr dann auch die Chance, an unseren Verlosungen teilzunehmen. Bücher, Horoskope, noch mehr Bücher und wunderbare Boxes gibt es dort zu gewinnen sozusagen. Alle Infos findet ihr unter www.fixund40.de und dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter abonnieren. So, jetzt aber zu unserem Besuch der heutigen Folge. Ich heiße ganz herzlich willkommen Juliane Rumpf. Juliane ist seit einigen Jahren in ihren 40ern. Sie hat als Medienmacherin schon für Gruner und Jahr, Springer Science und den Jahreszeitenverlag gearbeitet und ist seit 7 Jahren herausgebende Chefredakteurin des Libertine Magazine. Herzlich willkommen, Juliane.
Dankeschön.
Hallo, ich freue mich. Ich bin schon sehr gespannt auf unsere Folge. Und wir starten ja immer mit so Standardfragen an unsere Gästinnen. Und ich beginne mal. Juliane, was machen die 40er besser als die 30er?
Vielleicht, dass das Alter vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also, dass es zumindest so ein bisschen mehr verschwimmt. Also, ich finde, dass man, wenn man jünger ist, sehr viel mehr in diesen Altersabschnitten denkt, bis dann und dann habe ich bestimmt das und das erreicht oder stehe da und da. Und ich finde, irgendwann verliert sich das so ein bisschen, dass man in solchen Epochen denkt. So, es gibt bestimmt auch Tage, wo ich was anderes antworten würde, aber so im Großen und Ganzen finde ich schon, dass so ein bisschen sich da so dieses Zeitgefühl verändert oder dieses an Zeit geknüpfte Ziele anzupeilen.
Stimmt, das sagen aber auch viele. Also das ist so eine, vielleicht eine gute Sache der 40er auf jeden Fall, die einige sehen. Beende den Satz, ich bin über 40, aber...
Ich bin über 40, aber um auch auf das Thema eben nochmal zurückzukommen, ich bin noch lange nicht fertig. Also das ist ja auch so eine Vorstellung, die man mal hatte, wenn man jünger ist, dass man dann und dann da und da steht und so mit sich vorangekommen ist. Also es ist schon, ich bin über 40, aber immer noch komplett in der Entwicklungsphase.
Das ist doch gut. Das ist super, ja. Und warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ja, notgedrungen, ziemlich erwachsen für meine Verhältnisse. Ich habe nämlich meine Steuererklärung machen müssen. Und ich finde, solche Dinge geben einem schon ein sehr erwachsenes Gefühl, besonders wenn man ohne verzweifelte Anrufe bei seiner Mutter zurechtkommt.
Das lässt einen schnell altern, so eine Steuererklärung.
Das auch, ja.
Das wird immer so oft erwähnt. Ich glaube, wir sollten drüber nachdenken, mal so eine Steuer-App für Ü40-Frauen irgendwie zu entwerfen.
Ich glaube einfach, dass einen das so unglaublich mit Stolz erfüllt. Deswegen, also das wusste ich nicht, dass es schon häufiger so Thema war, aber ich bei mir wirklich, weil ich sehr stolz inzwischen darauf bin, dass ich solche Sachen ganz gut alleine hinkriege, zumal meine Steuererklärung auch ein bisschen komplizierter ist, aber... Das Thema Steuer, ich freue mich jetzt mal nicht so ausbreiten, ja.
Aber schön, dass du es hinter dir hast. Genau. Das ist ja auch ein gutes Gefühl danach.
Ja, dann gehen wir doch mal direkt in ein ganz anderes Thema rein, um die Steuer gar nicht erst aufblühen zu lassen.
Ich mache auch mal eine Steuerfolge.
Ja. Aber heute geht's noch mal, in der letzten Folge haben wir viel über das Dating gesprochen und haben darüber gesprochen, dass das für Ü40 Hetero-Frauen eine ziemliche Hausnummer ist, weil dann eben immer in den Profilen so die 40 lungert und dass eben viele Hetero-Männer so abschreckt. Für homosexuelle Männer, haben wir gehört, gilt das genauso, da ist die 40 auch so ein Warnsignal. Juliane, wie ist es bei lesbischen Frauen? Oder anders gefragt, sind die Typen an einem schuld?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die Typen wie bei so vielen Dingen auf der Welt schuld sind, die nicht so gut laufen. Natürlich ist es ja nun einfach eine Prägung, mit der wir aufwachsen. Also Männer sind ja nun auch diejenigen, die größtenteils entscheiden immer noch, was wie in den Medien dargestellt wird oder wer überhaupt ja Raum bekommt in den Medien. Und das ist ja schon etwas, mit dem wir aufwachsen. Ältere Frauen finden da nicht statt. Oder auch, wenn man sich Studien anguckt, wie daten Männer, je älter sie werden, desto jünger werden ihre ja Suchmuster. Also die Frauen müssen offensichtlich immer jünger sein. Und das sind natürlich alles Dinge, die uns prägen. Das ist natürlich auch nicht etwas, wovon man jetzt so als lesbische Frau so völlig frei ist, auch wenn man natürlich nicht im gleichen Maße damit konfrontiert wird. Deswegen denke ich, ein bisschen schwingt es auch unter Frauen, die Frauen daten mit. Aber natürlich ist dieses Gefühl, okay, jetzt habe ich hier ein bestimmtes Alter überschritten und bin eigentlich nicht mehr attraktiv. Also ich glaube, das ist nicht so präsent. Und das ist auch in Frauenbeziehungen nicht so eine große Rolle spielt, was das Alter betrifft, dass es auch viel normaler ist, dass es Altersunterschiede gibt, ohne dass die gleich, also das ist dann nicht klassischerweise, ne, wie in Hetero-Beziehungen der männliche Part, der dann meistens älter ist und die jüngere Frau, das ist natürlich, hat alles nicht so eine Relevanz unter Frauen und ich glaube, das nimmt schon Druck, also dass diese Themen einfach nicht so eine große Rolle spielen.
Was für ein Gefühl hattest du denn, als du 40 geworden bist? War das irgendwie ein besonderer Geburtstag oder war es halt ein Geburtstag?
Also für mich war das eigentlich ein ganz schöner Geburtstag. Ich war auch, also für mich ist halt aber auch, Alter spielt nicht so eine große Rolle. Also ich kann, ich mag es gerne, wenn Frauen erwachsen aussehen und habe deswegen auch das für mich nicht als so, oh je, jetzt komme ich hier in eine andere Lebensphase und gehört zu den alten Eisen, also weil ich es einfach selbst attraktiv finde. Ich habe das natürlich schon so im Freundeskreis mitbekommen, dass es gerade eher bei Hetero-Frauen so ein Thema ist und das kann ich schon auch ein Stück weit nachvollziehen, aber also ich mag auch schon einfach dieses, wie gesagt, Erwachsene und Reife bei Frauen und finde es deswegen... Ja, war es für mich selbst dann, glaube ich, auch einfach nicht so ein großes Thema. Und ja, dieser männliche Blick ist ja eh sehr weit weg von mir, also macht nicht so viel mit mir. Von daher kann ich da vielleicht so ein bisschen freier mit umgehen.
Also hast du sozusagen auch einen, Vorteil klingt jetzt direkt so wertend, aber ja, vielleicht ist es doch ein Vorteil vor deinen heterosexuellen Kumpaninnen, dass du dem Male Gaze, dem männlichen Blick, da einfach dich nicht so ausgesetzt fühlst und dadurch anders auch auf dich selber gucken kannst.
Ja, das ist schon interessant, weil es für mich natürlich auch gar nicht immer unbedingt so greifbar ist. Also wie fühlt es sich denn an, also dem männlichen Blick irgendwie in gewisser Weise ausgeliefert zu sein oder ja irgendwie darauf angewiesen zu sein, vor diesem Blick zu bestehen. Also das ist ja für mich etwas, was keine große Rolle spielt. Also mir ist es ja wichtig, dass mich bestimmte Frauen attraktiv finden und ein Mann spielt da einfach keine besonders große Rolle. Und da habe ich mich natürlich dann auch viel mit heterosexuellen Freundinnen drüber unterhalten, wie fühlt es sich an? Und man hört natürlich auch immer wieder dieses, okay, natürlich gibt es solche Ängste, wie wird er irgendwann eine Jüngere kennenlernen? Und das finde ich natürlich schon, ja, also das stelle ich mir sehr belastend vor, wenn man auch als emanzipierte, selbstständige Frau doch immer noch, solche Ängste so mehr oder weniger bewusst mit sich rumschleppt. Natürlich hat man als Frau, die mit Frauen zusammen ist, auch Ängste, aber das ist ja schon etwas sehr Offensichtliches, dass der, egal wie weit wir hier kommen mit der Gleichberechtigung, mit dem Feminismus, dass das etwas ist, was sehr stark bestehen bleibt. Und ja, da denke ich schon, habe ich einen kleinen Vorteil. Ja.
Einerseits ist es natürlich, ja, wenn du sagst, irgendwie Männer bestimmen ja vornehmlich auch noch so das Frauenbild in den Medien oder das ist sehr männlich dominiert zumindest, dann ist es ja zum einen ja negativ, weil sozusagen da vielleicht Erwartungen ausgelöst werden, die man selbst vielleicht nicht so bedienen kann. Andererseits könnte man ja auch sagen, es gibt sowas wie Role Models, ja. Mhm. Also wir brauchen ja auch vielleicht Vorbilder in den Medien und wenn es jetzt weniger Frauen gibt in den Medien, dann gibt's ja erst recht noch sehr viel weniger lesbische Frauen in den Medien, vor allem ältere. Also fehlt dir das? Ist das ein Problem oder ist es dann eher so, wir können uns, dann sind wir ganz frei und wir können uns sozusagen dann unsere eigenen Erwartungen schaffen?
Ja, also ich glaube jetzt, jetzt in meinem Alter fehlt es mir nicht mehr so. Also jetzt sehe ich ja auch, natürlich auch so durch meine Arbeit, also durch Libertine bin ich ja, habe ich natürlich sehr viele, sehr unterschiedliche lesbische Frauen um mich rum. Aber ich muss schon sagen, als ich jung war, also auch gerade so Anfang meiner 20er, da hätte ich mir das auf jeden Fall gewünscht, also mehr unterschiedliche lesbische Frauen in den Medien zu haben oder überhaupt im Umfeld zu haben, sichtbar im Umfeld zu haben. Da war das Bild einer lesbischen Frau schon sehr eindimensional. Und ich, das glaube ich, das macht es einen dann auch schwerer da, so seinen eigenen Weg zu finden oder so auch zu verstehen, inwiefern man anders tickt oder was das alles zu bedeuten hat. Das war am Ende bei mir einfach so offensichtlich, dass ich nicht auf Männer stehe, so dass ich dann schon auch recht schnell darauf gekommen bin. Aber ich denke, es hätte mir und auch anderen jüngeren lesbischen Freundinnen damals die Sache schon einfacher gemacht. Und ich muss sagen, ich finde es schade, dass es immer noch sehr wenig lesbische Frauen gibt in den Medien, also egal, jünger oder älter, aber natürlich auch gerade ältere. Und ja, das würde es sicherlich auch einfach zeigen, wie vielseitig die Community eigentlich ist und
nicht nur aus Ulrike Volkerts besteht.
Zum Beispiel, ja, genau. Ich meine, mit Anne Will haben wir jetzt natürlich irgendwie auch ein berühmtes Vorbild, aber sie möchte das nicht großartig thematisieren, was ja auch für sich spricht. Und ich denke, da wäre noch sehr viel Raum für sehr viele andere Frauen, tolle lesbische Frauen. Und da sehe ich jetzt noch nicht so die große Entwicklung, leider.
Aber in dem Zusammenhang fällt ja auch auf, also sprich lesbische Frauen Ü40, vielleicht kommen die ja auch durch ganz andere Aspekte nochmal mehr in die Öffentlichkeit. Ich muss da an wirklich einige berühmte Beispiele denken von, ich nenne es mal vormals heterosexuellen oder heterosexuell lebenden Frauen, die erst mit Ü40 entdeckt haben, dass sie auch Frauen lieben. Also in den, ich habe einige Artikel gelesen, in denen die Late Bloomers genannt wurden. Also Cynthia Nixon fällt da ein, Portia de Rossi, Glennon Doyle. Das sind jetzt zugegebenermaßen alles angloamerikanische Beispiele, aber die waren ja dennoch auch bei uns in den Medien sehr präsent. Kennst du dieses Phänomen? Also vielleicht auch aus dem persönlichen Bereich?
Ja, also tatsächlich, also auch in also meiner Generation, sagen wir es mal so, im Freundeskreis oder auch Ex-Freundinnen von mir gab es auch tatsächlich einige, die es relativ spät, also vielleicht dann nicht erst in den 40ern, aber in den 30ern für sich so richtig realisiert haben. Und da muss man wirklich ganz klar sagen, das hat schon viel damit zu tun, wenig Vorbilder zu haben oder wenig andere Modelle als das, was man zu Hause kannte, das heterosexuelle Kleinfamilienmodell, und wo es einfach länger gedauert hat, das zu realisieren, was genau ist es bei mir, also was passt hier eigentlich nicht zusammen, also warum kann ich dieses Modell, was meine Eltern mir vorlieben, warum finde ich mich da nicht ein oder es entspricht mir das nicht, also dass dieser ganze Prozess, das zu realisieren, einfach sehr viel länger dauert und auch natürlich dieser Druck, die Erwartung, also auch die Erwartung der Eltern oder des Umfelds, wo es einfach nur heterosexuelle Paare oder auch nur heterosexuelle Menschen, Frauen, Männer, wie auch immer, gibt, das irgendwie dem nachzueifern und dem gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist dann schon einfach, dass der Prozess länger dauert und dann natürlich auch im Alter vielleicht einfach dieser Druck, immer allen gesellschaftlichen Anforderungen oder Erwartungen so zu erfüllen, dass der irgendwann auch weniger wird. Also dass man einfach doch mehr bei sich ist und mehr zu dem stehen kann, was man sich wünscht oder was einen glücklich macht. Und ja, so sich da vielleicht einfach auch mehr das Standing für hat, so. Mm. Das denke ich schon.
Also ich finde das total spannend, weil, also ich weiß nicht, Gunnar, kennst du das nicht? Ich kenne auch einige Fälle von Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen gelebt haben und dann irgendwann sehr spät auch gesagt haben, so, jetzt sind sie mit einer Frau zusammen. Und ich glaube, das ist, also das kann natürlich sein, dass sie vorher Modelle gelebt haben, die ihnen gar nicht entsprach. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so, dass das eine Modell gepasst hat, aber dann nicht mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob sexuelle Orientierung fluide ist, ob das festgelegt ist. Es gibt ja auch Bisexualität. Also ich glaube, es gibt so ganz viele verschiedene Varianten davon. Aber also ich finde das eine, also das ist ja dann auch nochmal eine große, ja, vielleicht auch so eine Lifestyle-Veränderung, dann, die dann einsetzt, vielleicht auch als Late Bloomer in den 30ern oder 40ern, wenn du dich verabschiedest von dem ja heteronormativen Beziehungsmodell. Es, übrigens muss ja auch nicht nur irgendwie das die sexuelle Orientierung sein, es können ja auch verschiedene Beziehungsmodelle kommen dann noch, ne, wo du dann sagst, okay, wir öffnen jetzt die Ehe oder ich habe jetzt mehrere Beziehungen oder so. Also ich finde es total spannend, dass wir halt jetzt auch gar nicht so sagen können, so und so sind wir vielleicht. Also nicht jede von uns kann das so sagen, sondern dass es dann immer noch auch ja im Mittelalter sozusagen oder auch in späteren Altern sozusagen die Möglichkeit gibt, da einfach nochmal so neue Seiten an sich selbst zu entdecken.
Da muss ich aber wirklich sagen, dass ich ganz spannend finde. Also ich muss so in meinem Freundeskreis oder Umfeld, wo es dann eher meine Altersgruppe ist, ist es tatsächlich häufiger so die Geschichten, dass es erst in heterosexuellen Beziehungen lange gelebt wird. Das hat sich auch richtig und gut angefühlt. Aber als dann so diese Erkenntnis, die Erkenntnis gekommen ist, vielleicht ist das mit den Frauen doch ein größeres Thema hier und dann tatsächlich eine Beziehung mit einer Frau, dass das häufiger dann tatsächlich so war. Nee, also jetzt kann ich für mich sagen, ich bin, egal was vorher war, alles richtig und schön, aber ich bin jetzt einfach lesbisch. Das ist, sehe ich so mehr in meiner Altersgruppe, solche Geschichten. Bei den Jüngeren würde ich das tatsächlich auch anders sagen. Also ich glaube, das ist wirklich mehr dieses fluide Sexualität und wirklich Lebensphasen oder auch, na, es muss ja gar nicht eine Lebensphase, jetzt bin ich lesbisch und dann bin ich hetero, sondern auch, wie du sagst, dass es auch, ne, einfach
ein Spektrum ist.
Genau, ein Spektrum ist. Und da sehe ich aber tatsächlich so ein bisschen das Generationsunterschiede.
Mhm. Aber das ist ja interessant. Also dann sind wir doch sehr geprägt von unserem sozialen Umfeld in der Hinsicht anscheinend.
Das denke ich schon, ja. Klar.
Ja, und also was ihr beide angesprochen, ich habe in einer, also es gibt dazu so ein paar kleinere Studien, die sich dem Phänomen so angenähert haben und so zwei Erkenntnisse, die dabei schon zutage getreten sind, ist zum einen, dass das, was womit wir ja, also ich sag jetzt wir, unsere Generation eher noch aufgewachsen sind, ist, dass so eine sexuelle Identität, anders als wir das vielleicht heute beurteilen würden, schon irgendwann gesichert ist. Also wenn man irgendwie in den Ende 20 ist und hetero, dann ist man hetero. Und die eben nachweisen konnten über Langzeitstudien, dass sexuelle Identität, und das finde ich ja total super und geil auch, dass die auch wirklich bis ins späte Erwachsenenalter tatsächlich noch fluide ist. Also, dass wir eben nicht sozusagen sexuell erwachsen werden, sondern dass es diese Möglichkeit eben der Veränderung, das ist ja nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, sondern dieses Prozesses, der da mit einem passieren kann, eben auch noch recht spät durchlaufen kann. Und das gilt vor allem für Frauen, hat man rausgefunden. Und das andere ist, und Juliane, das wird genau an das anknüpfen, was du gesagt hast, dass es eben gerade in den späten 30ern, frühen 40ern so kommt, weil da Frauen sozusagen biografisch betrachtet, so am gefestigsten sind. Also da sind vielleicht auch die Kinder, wenn man sie dann hat, schon ein bisschen älter. Es gibt viele andere Aspekte im Leben, sind schon so gesettelt, dass sozusagen wieder Freiräume bleiben, um sich eben wieder in Kontakt zu bringen mit vielleicht verborgenen Wünschen, Sehnsüchten oder den Raum zu haben, die erst zu entwickeln.
Ja, und ich meine, man muss natürlich auch sagen, es geht ja nicht nur um Sexualität. Also es ist ja nur ein Teil des mit jemandem eine Beziehung einzugehen. Ich glaube schon, dass es, warum dann vielleicht auch teilweise das dazu führt, dass dann Frauen doch, obwohl sie vielleicht eigentlich bisexuell sind, sagen, ich bin jetzt aber doch mehr auf der Seite der lesbischen Seite, meiner lesbischen Seite unterwegs, habe ich auch häufig einfach so gehört, es ist einfach, ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Hetero-Modell, wo einfach so bestimmte Stereotype immer noch total präsent sind und das ist unter Frauen natürlich anders. Und natürlich hat man auch da seine Beziehungsprobleme, aber vieles, was so Stereotype, Geschlechterstereotype und heterosexuelle Beziehungen prägt, das fällt da schon mal weg. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwann möchte man da auch vielleicht nicht mehr so viel Erziehungsarbeit leisten oder sich da so viel Energie reinstecken. Also ich finde das, für mich ist es ja auch spannend, das so zu hören. Ich weiß es ja nicht, wie es ist, mit einem Mann zusammen zu sein. Aber es fand ich natürlich auch ganz interessant, dass dann einfach auch irgendwann diese Bereitschaft nicht mehr da war und dann irgendwie tatsächlich sich das mit einer Frau stimmiger angefühlt hat. So, um das mal so zu versuchen wiederzugeben. So.
Ja, aber das ist ja vielleicht, also es stärkt ja auch wieder meine These, dass man in den 40ern sich auch so ein bisschen freier macht von gesellschaftlichen Erwartungen und dann vielleicht auch eher ja die Selbstsicherheit hat, diesen heteronormativen Weg zu verlassen und zu sagen, weil letztendlich man wird ja, also die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und so weiter, aber man erfährt ja trotzdem mit ziemlicher Sicherheit immer noch Diskriminierung und so, wenn man dann sagt, man ist jetzt mit einer Frau zusammen, dann ist es ja sozusagen dann auch wahrscheinlich nicht immer komplett konfliktfrei mit der Umwelt, je nachdem, in was für Kreisen man sich bewegt. Und dass man aber vielleicht dann mit 40 eher bereit ist zu sagen, oh, das ist mir jetzt auch egal oder das nehme ich jetzt in Kauf oder so.
Ja, das denke ich auch. Also das ja, dass man, wie gesagt, einfach auch das Gefühl hat, man muss da nicht mehr unbedingt jemandem was beweisen oder so sein, sich irgendwie verteidigen, welchen Platz in der Gesellschaft man zugewiesen bekommt, ne, dass man sich den schon lieber selbst so nimmt und da auch nicht mehr allen Erwartungen entsprechen muss. Mhm. Aber das ist klar, das ist natürlich sehr davon abhängig, in welchem Umfeld man sich bewegt und wie viel Freiheit einem da auch zugestanden wird. Und da sind natürlich sehr unterschiedliche Kämpfe noch zu kämpfen.
Mhm. Ja, ein Kampf, den ja heterosexuelle Frauen Ü40 oft auszukämpfen haben, ist die Abwehr des Mitleids, wenn sie Single sind. Ist das etwas, was lesbische Frauen U40 ähnlich gespiegelt bekommen? Oder ist das dann so nach dem Motto, die ist lesbisch, ist eh egal?
Also das würde ich sagen, dass das ist sehr ähnlich. Also das ist schon, glaube ich, so gesellschaftlich nach wie vor. Das gehört einfach dazu, eine Langzeitbeziehung zu haben irgendwann und irgendwie angekommen zu sein in einer Partnerschaft und dieses irgendwie stimmt doch da was nicht. Also das schwingt, glaube ich, auch gegenüber lesbischen Frauen mit, wenn die länger Single sind oder immer wieder Single sind. Also da würde ich jetzt keinen so großen Unterschied feststellen. Was, glaube ich, eher so, also was ich ja häufiger mitbekommen habe, dass der Druck, Kinder zu bekommen auf hetero Frauen sehr, sehr groß ist. Da würde ich dann schon sagen, dass es gegenüber lesbischen Frauen eher zurückhalten, was halt schon dann auch so ein bisschen die Message natürlich beinhaltet. Naja, also du hast dich jetzt auch ja für ein anderes Lebensmodell entschieden und zu Kinderkriegen gehört Frau und Mann. Also es ist natürlich alles sehr unbewusst, solche Gedankengänge, aber das schwingt schon so ein bisschen mit. Also ich glaube, dass ich kaum von lesbischen Freundinnen gehört habe, dass sie da so einen enormen Druck bekommen, auch weder von Eltern noch Umfeld. Das scheint bei hetero Frauen sehr, sehr viel mehr Thema zu sein. Und das ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig in beide Richtungen. Warum jetzt lesbische Frauen weniger Kinderwunsch haben sollten, beziehungsweise hetero Frauen jetzt so unbedingt. Also da könnte man jetzt auch noch mal eine Folge drüber diskutieren. Aber ja, ich denke, so diese Erwartung, wann bist du dann jetzt endlich mal in einer Beziehung oder wie, ne, was, warum irgendwie, keine Ahnung, hält das jetzt schon wieder nicht oder so. Dass ich glaube, diese Erwartung an Beziehungen an sich ist, da gibt es keine so große Unterschiede.
Und apropos, du hast gerade die Elternschaft angesprochen oder Nicht-Elternschaft, muss ich dran denken, es passiert ja gerade politisch einiges oder auch schon in den letzten Jahren, Was die Gleichberechtigung auch von Schwulen und von Schwulen zusammenleben, homosexuellen zusammenleben mit sich bringt. Also nach der Öffnung der Ehe ist dann ja jetzt auch die Anerkennung der Elternschaft auf dem Weg. Also mal politisch gefragt, findest du das gut? Was gibt es von politischer Seite noch zu tun? Was gibt es noch mehr zu tun?
Du hast ja jetzt auf das Reform des Abstammungsrechts angespielt. Genau. Also das hat ja so ein bisschen den Hintergrund, dass zwei lesbische Frauen, die zusammen sich für ein Kind entscheiden, eigentlich nur die biologische Mutter sofort als Mutter anerkannt wird und das immer sehr aufwendig und diskriminierend und langatmig war, dass dann die zweite, die Co-Mutter, halt auch als rechtlich als Mutter angesehen wird. Und da ist, glaube ich, gerade sehr viel in Gang. Also ist jetzt, glaube ich, wirklich nur noch eine Frage der Umsetzung und dass das tatsächlich auch vom Tisch ist. Und für mich sind eigentlich so die großen rechtlichen, politischen Baustellen dadurch eigentlich auch beackert. Ich meine, ich war jetzt auch nie so ein Fan von der Ehe, entsprechend auch nicht von der Ehe für alle. Da gäbe es sicherlich auch
Ehe
so ein
paar. Niemand ist meine,
ja, Ehe meine für Forderung. Niemand ist, könnte man auf jeden Fall mal ausrufen, das Thema. Aber was ich sagen will, also ich denke wirklich so politisch, rechtlich, haben wir jetzt keine mehr so schwerwiegenden Themen. Also was ich eigentlich schwieriger finde, ist, was so gesamtgesellschaftlich für eine Entwicklung zu sehen ist. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Zustimmung zu diesen Themen. Also Ehe für alle hat ja große Zustimmung bekommen. Ich glaube auch alles, was jetzt noch mit dranhängt, wie Abstammungsrecht und so. Ich glaube, die Masse wird immer unterschreiben, ja, die sollen alle Rechte bekommen. Aber es ist ja nun einfach so, dass die Diskriminierung und Übergriffe, lesbenfeindliche Übergriffe, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit wieder zunimmt. Und das, das zeigt ja einfach, dass in der Gesellschaft das noch nicht wirklich in allen Bereichen angekommen ist, dass es wirklich was Gleichwertiges, nichts ist, was diskriminiert werden muss oder was irgendwie feindlich ist oder anders und so. Das, da denke ich, müsste eigentlich noch mal mehr ran. Also das müsste wirklich ernster genommen werden, diese Tendenzen, die immer stärker werden, dem entgegenzuwirken. Sieht man ja in vielen Bereichen. Und ja, was ich auch finde, das ist jetzt nun auch im LGBTQ-Kontext so, dass es einfach sehr, sehr viel mehr Gelder für schwule Projekte gibt, schwule Projekte viel mehr öffentliche Förderung bekommen. Und da würde ich mir auch wünschen, also auch gerade, weil die Lesbenfeindlichkeit zunimmt, dass dass da einfach auch mehr Projekte für lesbische Frauen gefördert werden. So, das wäre jetzt nochmal so auf einer anderen Ebene als die großen rechtlichen Gesetzesreformen, sondern ich glaube, es muss einfach so innerhalb der Gesellschaft, in den unterschiedlichen Städten und Communities mehr passieren noch.
Du arbeitest ja aber schon daran, also du sorgst ja schon für mehr Sichtbarkeit von lesbischen Frauen. Und wenn ich dich jetzt mal so, wenn wir jetzt mal über so mediale Repräsentation reden, was wäre dann jetzt zum Beispiel deine Traumvorstellung für ein Role Model im Film oder Fernsehen? Was würdest du dir wünschen? Mehr Fiction oder mehr Journalistinnen, Politikerinnen, mit lesbischer Sichtbarkeit oder was oder alles?
Also ich würde mir eigentlich nur wünschen oder am meisten wünschen, dass lesbische Frauen vielfältiger dargestellt werden. Also ich muss sagen, dass es sich viele Medien immer noch sehr einfach machen und irgendwelches altes Bildmaterial von weiß ich nicht wann rauskram, so auch immer noch sehr, glaube ich, so diesen Klischees entsprechend, wie ich mir so vorstellen kann, dass da so ein heterosexueller Redakteur sitzt und denkt, oh ja, so sieht eine Lesbe aus. Also nehme ich jetzt mal
die symmetrische Frisur.
Genau, also so das und das finde ich, das spiegelt halt absolut nicht die Wirklichkeit wider und das also verfestigt einfach nur diese klischeehaften Vorstellungen und es gibt so viele unterschiedliche Lesben, wie es halt unterschiedliche Frauen gibt und das würde ich mir einfach wünschen, dass das sichtbarer wird und auch tatsächlich dann auch mal in allen Köpfen ankommt und einfach diese stereotypen Vorstellungen, die ja auch natürlich auch wiederum zu Diskriminierung führen. Also eher männlich gelesene Lesben haben es sehr viel häufiger mit Gewaltübergriffen zu tun, während eher feminine Lesben sexualisiert werden. Und das hat ja auch immer irgendwie was mit ja so eingefahrenen Vorstellungen und Zuschreibungen zu tun. Und ich glaube, die Medien könnten da sehr viel entgegenwirken, wenn sie nicht auch immer wieder die gleichen Stereotypen bedienen würden und auch immer wieder diese Geschichten von unglücklichen lesbischen Frauen, also immer wird ein Drama irgendwie um diese Figuren, am Ende stirbt sie und also es ist immer irgendwie alles sehr, sehr mit sehr viel Leid und Schmerz verbunden. So. Und das, ich denke, da können wir uns jetzt wirklich mal von verabschieden und wirklich mehr den Facettenreichtum mal abbilden. Natürlich auch so ein bisschen mein Versuch mit Libertine, aber da könnten die großen Mainstream-Magazine sicherlich noch einen etwas größeren Beitrag leisten.
Das stimmt, ja.
Ja, zumal man, also wenn ich so überlege, immer wenn ich nach Bildmaterial entsprechendem gesucht habe in diesen großen Datenbanken, die es dafür gibt, Bilddatenbanken, wenn man da irgendwie eingibt, Women Kissing oder irgendwie sowas, dann sind das alles auch 20-Jährige, die aussehen, als wären sie gerade von einem notgeilen 15-Jährigen inszeniert worden für dieses Bild.
Also schon sehr Male Gaze auch immer, ne? Also auch bei lesbischer Liebe, da hast du dann auch immer so, okay, nee, so stellst du es dir vor, Stefan, aber so ist es wirklich nicht.
Ja, das kann man auch wirklich ziemlich schnell beurteilen, wer jetzt zum Beispiel einen Film gemacht hat, ob es ein Mann war oder eine Frau und vielleicht auch noch eine lesbische Frau. So, das da sind schon die Feinheiten, mehr oder weniger Feinheiten, meistens sehr offensichtlich. So. Da würde ich mir natürlich auch mehr, also das hat ja auch immer alles mit Geld zu tun und Ressourcenverteilung, ne? Wer kriegt Förderung für Filme zum Beispiel und welche Projekte können umgesetzt werden? Und das meinte ich vorhin auch mit Geldern müssten anders verteilt werden. Also jetzt nicht nur in Bezug auf schwule Projekte und lesbische, sondern insgesamt so. Und ja, ich hoffe dadurch, dass das ganze Thema LGBTQ und queer sein ja doch immer mehr jetzt in der Mitte der Gesellschaft ankommt oder auch natürlich sich von der Bubble ein bisschen in den Mainstream bewegt, dass das, auch wenn es vielleicht nicht schnell genug geht für aus meiner Sicht, dass es trotzdem so nach und nach was verändert, also auch gerade durch Netflix und einfach andere Formate, zu denen wir jetzt Zugang haben.
Ja, ein bisschen was tut sich, so habe ich auch den Eindruck, ja. Aber das ist halt vielleicht noch nicht bis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgedrungen. Das sind noch eher die so jungen Formate.
Wenn man die Produktion dann sieht, dann muss man leider sagen, okay, da bewegen wir uns wirklich im Schneckentempo und vor und zurück. Und ja, und ich weiß auch, dass die Produktionen, die dann tatsächlich mal so ein bisschen anders sind, auch hart erkämpft werden mussten und vieles dann trotzdem nicht so umgesetzt werden konnte, wie sich das die Regisseurinnen eigentlich vorgestellt hatten und dass da doch noch sehr, sehr viel Widerstand ist, immer mit dem Argument, man könne das dem Publikum nicht zumuten. Das Publikum möchte ja eigentlich nur die Klischees wieder bestätigt bekommen und ja, da hat man, glaube ich, noch gegen viele Wände zu laufen, bis dann irgendwann mal eine durchbricht.
Ja, das ist dieses Totschlagargument, ne? Dass das Publikum eigentlich zu dumm ist, um schon sozusagen aufgeschlossen zu haben dem Zeitgeist oder mit dem, was man im Jahr 2022 zumuten könnte. Ist ja auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
Ja, es ist echt seltsam, dass diese Serien auf Netflix aber so gut ankommen. Ne? Oder so.
Ja, eben.
Ja, aber gut, das ist, glaube ich, so ein Dauerproblem und die Öffentlich-Rechtlichen werden vielleicht irgendwann nochmal dahinter kommen, dass es vielleicht auch für sie langsam mal an der Zeit ist, neue Wege einzuschlagen. Aber
du hast jetzt nicht vor, mal so ein Drehbuch zu schreiben und einzureichen.
Ja, also komischerweise bin ich jetzt nicht so, ich bin nicht so filmaffin.
Warum ist das so?
Ja, wahrscheinlich, weil es einfach nie so die Geschichten gar erzählt worden, die mich interessiert haben. Aber ich weiß schon, dass es jetzt auch bei, es gibt ja natürlich einige ja, Zusammenschlüsse von queeren kulturschaffenden Menschen, Queer Media Society zum Beispiel, ist ja recht groß und ich weiß, dass der Filmbereich da eigentlich den größten Zulauf hat. Von daher, ich hoffe, da wird sich mit viel Hartnäckigkeit und Ehrgeiz einfach was bewegen, weil es ja einfach offensichtlich ist, dass diese Formate auch gewünscht und notwendig sind. Mhm. Aber das ist nicht so ganz meine Baustelle. Ich bin wirklich mehr so im Magazinbereich.
Und wirst dabei auch bleiben und bist gerne.
Ja, also ich habe ja Libertine schon so von Anfang an so ein bisschen so aufgebaut, dass es nicht ein reines Magazin ist, sondern immer mit Veranstaltungen ja auch verknüpft, also weil ich einfach den Austausch extrem wichtig finde. Das ist eins meiner Anliegen war auch immer so die feministische und die queere Community näher zusammenzubringen, also thematisch, aber auch im Austausch, dann bei Veranstaltungen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich das, was ich so weiter verfolgen werde. Also das Magazin ist für mich halt eine Plattform, um Themen zu setzen und anzuregen, genau, einfach so vielen unterschiedlichen Stimmen irgendwie eine Plattform zu bieten. Und die Veranstaltungen sind dann eigentlich so dieses, ja, das schöne Wort, empowern und vernetzen und sich gemeinsam irgendwie weiterzuentwickeln, welche Themen wichtig sind. Und da ist das Film einfach nicht so das richtige Medium für mich.
Aber genau, so. Guckt ihr alle rein. Wo kann man online beziehen und die Webseite findet ihr unter libertine-mag.com. Und
ja, wenn ihr die nächste Publikation Box von Juliane wartet. Juliane, magst du kurz was zum Pride Magazine und dann natürlich zur der vorhin schon angekündigten Box etwas sagen?
Ja, also es gibt ja einmal das reguläre Printmagazin, das ein bisschen dicker und sehr, sehr aufwendig produziert ist, gibt. Dann gibt es nochmal das kleine Pride-Magazin, das immer zur Pride-Saison erscheint. Also wenn die ganzen CSDs in nicht Lockdown-Zeiten stattfinden, also hoffentlich dieses Jahr auch wieder erscheint. Und genau, das wollte ich schon mal ankündigen. Das ist schon in Planung, in der Mache, das Pride-Magazin. Und zur Pride-Saison gibt es auch immer die Libertine-Box, wo alles drin ist, was man so braucht, um stolz, die LGBTQ-Community zu feiern. Also super queer T-Shirt, Libertine-Ausgabe, und das würde ich hier gerne zur Verlosung anbieten und drei Libertine-Pride-Boxen in die Tombola werfen sozusagen.
Yay. Das ist super. Also alle, die ein Steady-Abo abschließen innerhalb der nächsten 10 Tage. Wann wird die Folge ausgestrahlt? Am 30.
30.
Ne?
Genau.
Sag mal, bis zum 10. April.
Und ja, dann muss man ja auch schon an die Pride-Saison.
Und genau. Haltet euch an, werdet super queer SupporterInnen und fix und 40 SupporterInnen. Also besser geht's gar nicht.
Das ist toll, dafür danken wir dir sehr. Als letzte Frage noch, hast du noch eine Bucketlist für deine 40er?
Nee, nicht so wirklich.
Schön, einfach bleiben lassen.
Ja, weitermachen. Ich meine, es gibt natürlich, glaube ich, bei den meisten Menschen im Leben so ein paar drängende Themen und natürlich nimmt man sich immer wieder von Neuem vor, diese Themen anzugehen, und ich bin einfach weiterhin damit beschäftigt, mich immer weiterzuentwickeln und vielleicht auch so die Vermeidungsstrategien zu entlarven, die man hier und da sich vielleicht angewöhnt hat. Aber im Großen und Ganzen gehe ich das schon gelassen an und habe jetzt keine lange Liste, was wann erfüllt sein muss. So.
Ich finde, das klingt auch gut. Mach einfach weiter so, ohne großen Druck.
Ja, ich gebe mein Bestes. Schön.
Ganz lieben Dank, Juliane, dass du die Zeit mit uns verbracht hast und dich mitgeteilt hast. Von uns jetzt nochmal, ihr ahnt es, die Bitte, euch das nochmal mit dem Steady-Abo durch den Kopf gehen zu lassen.
Und den Boxen, kommt Leute.
Genau, drei Boxen. Und das Ganze für nur 6 € im Monat oder 60 € im Jahr könnt ihr uns unterstützen. Ihr könnt auch indirekt irgendwie Libertine unterstützen und macht dann vielleicht auch Werbung auch für die Superqueers, indem ihr in den T-Shirts rumlauft. Schaut euch auch mal das Libertine Magazine auf Instagram an. Und ja, für das Daddy-Abo gibt's immer mal wieder Boxen, Sonderaktionen. Und auf fix40.de findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Dort gibt's dann auch unser Newsletter. Und wir verlinken in dem Newsletter zu der heutigen Folge auch nochmal die Studien und Artikel und das Libertine Mag, das wir angesprochen haben. So, und also ein Schmankerl nach dem anderen. Die nächste Folge ist nämlich wieder exklusiv. Das heißt, wenn ihr dieses Steady aber abschließt,
dann könnt ihr uns hören, wie wir übers Scheitern reden werden.
Genau.
Da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich mich auch.
Super, also. Danke, dass du da warst, liebe Juliane.
Hat total viel Spaß gebracht. Über Scheitern hätte ich auch viel zu erzählen.
Ja, komm einfach wieder.
Ich komme auf alle Fälle gerne mal wieder. Ja.
Mach's gut, tschüss.
Ciao. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fix40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fix40.podcast und schreib uns gerne an mail@fix40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.